Ich glaube, es wird gut, es wird sehr gut sogar. Okay?
Unterm Teppich. Was in Salzburg niemand wissen soll. Der Investigativ-Podcast von Simon Heilig-Hofbauer, moderiert von Magdalena Mahler.
Hallo zur vierten Folge von Unterm Teppich, was in Salzburg niemand wissen soll, dem Investigativ-Podcast von Simon Heilig-Hofbauer
und Magdalena Mahler. In der letzten Folge haben wir über Sebastian Kurz, Rene Benko und vor allem Markus Friesacher gesprochen. Wir sind der Frage nachgegangen, wie sich letzterer ein herrschaftliches Anwesen im landwirtschaftlichen Grünland am Geisberg errichten konnte. Wer erst jetzt in unseren Podcast eingestiegen ist, hört unbedingt auch in die vorigen Folgen rein. Heute werfen wir einen Blick in den Pinzgau. Dort wurde das Hinterlehngut in Saalfelden durch offensichtliches Behördenversagen im Zuge eines Insolvenzverfahrens an den Immobilieninvestor G verkauft. Seitdem versuchen die Vorbesitzer, dieses wieder zurückzubekommen. An dieser Geschichte wird deutlich, wie verheerend die Auswirkungen schlampig geführter Behördenverfahren sind und wie leicht es dubiosen Investoren gemacht wird, die Gesetze zu umgehen.
Ja, jetzt wissen wir schon, es gibt unterschiedliche Arten, wie du zu diesen Geschichten kommst. Wir wissen, man muss Zeitung lesen oder andere Menschen aus der Politik fragen. Wie war es diesmal?
Ja, tatsächlich bin ich diesmal kontaktiert worden aufgrund der Berichterstattung rund um die Abramowitsch-Villa am Puschelsee. Das war der Vorbesitzer, der sich da bei mir gemeldet hat im Februar 2024 per E-Mail. Und ja, mittlerweile ist es tatsächlich öfters vorgekommen, dass Fälle, die größere mediale Aufmerksamkeit erregt haben, dann nach sich ziehen, dass sich Leute bei mir melden und sagen, boah, schau dir das einmal an, also da passiert da irgendwas, was vielleicht nicht in Ordnung ist, da könnte man einen Blick unter den Teppich werfen. Und so hat es auch in dieser Geschichte begonnen.
Ja, weil du im Moment, also weil du dir mittlerweile schon einen Namen gemacht hast, als der dubiosen Geschichten nachgeht. Die Menschen wissen schon, zu wem sie gehen müssen, wenn was komisch ist.
Ja, kann man gleich den Appell an dieser Stelle auch einfügen. Also wenn auch ihr irgendwelche Geschichten mitkriegt in Salzburg, wo ihr euch denkt, da stinkt es ein bisschen oder da wurde vielleicht etwas unter den Teppich gekehrt, was eigentlich öffentlich bekannt werden sollte, schreibt es uns gerne. Meldet euch bei mir und ich schaue mir die Sachen dann näher an.
Alles klar. Bei der heutigen Geschichte, um wen geht's?
Naja, diesmal geht's nicht um Personen des öffentlichen Lebens. Daher werde ich sie auch alle nicht namentlich nennen. Zum einen sind das die Geschwister Z, die den besagten Hof im Pinzgau von ihrer Mutter geerbt haben. Und zum anderen ist es im Wesentlichen der Unternehmer G, der diesen unter dubiosen Umständen erworben hat. Und auch in diesem Fall, wie bereits im letzten, fehlte die wesentliche Landwirte-Eigenschaft.
Ah, ich habe immer so Déjà-vu-Gefühle bei unseren Podcast-Folgen. Also haben wir wieder wie beim letzten Mal einen Unternehmer, der gern Landwirt wäre, oder?
So ist es. Ich meine, er hat argumentiert, er ist es. Also er ist ein Landwirt. Ich werde dann vielleicht später noch näher darauf eingehen, dass dem eher nicht so war. Der Herr G. ist mittlerweile Pensionist, also nach eigenen Angaben, und er hatte in den letzten Jahren oder Jahrzehnten unzählige Firmen im In- und Ausland, in Österreich, in Deutschland, in Moldawien. Also es gibt da unterschiedlichste Verbindungen. Und diese Firmen waren auch in den unterschiedlichsten Branchen tätig, also von Solaranlagen über Nahwärme, irgendwelche Ofengeschichten bis zu einer Seniorenresidenz in Deutschland, Immobilienprojekten, war wirklich vieles dabei, aber eines hatten da die meisten Projekte gemeinsam, am Schluss ist nichts draus geworden und es blieben zahlreiche Geschädigte zurück. Und auch die Justiz hat schon mehrfach ermittelt, soweit ich das nachvollziehen konnte. Gab es zig Gerichtsverfahren, allerdings, soweit ich weiß, auch keine Verurteilungen. Also es ist am Schluss auch nichts rausgekommen. Das muss ich der Vollständigkeit halber natürlich auch dazu sagen.
Bei der Geschichte, bei der es um jetzt, von der wir jetzt reden, die ist noch gar nicht so lange her und ich glaube, das ist ja immer noch am Laufen.
Wann ja, hat das angefangen? It's not over till it's over. Begonnen hat ja rund um das Jahr 2021, also jedenfalls aus diesem Jahr stammt der Kaufvertrag. Diese persönlichen Verbindungen zwischen den handelnden Personen gehen weiter in die Vergangenheit zurück. Die kannten sich auch vorher schon, haben also einer der Hauptprotagonist sozusagen hatte auch mit dem einmal eine gemeinsame Firma. Es gab dann Schulden, die haben sich zerstritten und das hat am
Was meinst Schluss, du, wer kannte sich? Also die Geschwister, die den Hof verkauft haben?
Ja,
oder
genau,
der Unternehmer, der
Bruder,
den Hof?
Der Herr Z, nenne ich ihn, der kannte den Herrn G schon länger, die waren durchaus befreundet, hatten gemeinsame Projekte, auch eine gemeinsame Firma, aber das ist dann ja im Streit, hat im Streit geendet und hat, ja, wie gesagt, dazu geführt, dass er in finanziellen Schwierigkeiten war und in ein Insolvenzverfahren gestolpert ist und mehr oder weniger das einzige Eigentum, das er hatte, gemeinsam mit seiner Schwester als Miteigentümerin, war besagter Familienhof, der schon lange im Familieneigentum war. Und der Investor G, der zuerst mit dem Z zusammengearbeitet hat, hat dann diesen Hof im Insolvenzverfahren erworben und sozusagen den zweiten Hälfteanteil von der Schwester abgekauft. Auf das will ich jetzt gar nicht näher eingehen. Die hat dann später auch in den Medien dazu gesagt, dass sie da zu diesem Verkauf gedrängt worden ist, dass da auch Drohungen im Raum gestanden sind und dass sie eigentlich das nicht, dass sie nicht verkaufen wollte und es wurden im Kaufvertrag auch gewisse Rechte für sie festgeschrieben, wie ein Nutzungsrecht eines Teils des Grundstücks, das dann nachher nicht eingehalten worden ist. Und deswegen will auch sie oder wollte auch sie diesen Verkauf wieder rückgängig machen.
So viel zum Thema, darauf gehe ich nicht näher ein.
Genau. Ich werde es nicht weiter vertiefen. Wäre eine eigene Geschichte.
Okay, und wo ist der Hof und ist der eigentlich, also war der noch aktiv?
Der ist im Nebenerwerb betrieben worden. Es geht um eine Liegenschaft in Saalfelden. Wie gesagt, Name ist Hinterlehn. Gut, das befindet sich am Fuße des Schloss Lichtenberg und in der Nähe des Gymnasiums Hipp in Saalfelden. Wer das kennt, wenn man da auf der B311 hineinfährt nach Saalfelden, wenn man aus Lofer kommt, sieht man linker Hand oben das Schloss und ein Stück weit darunter ist dieser Hof gelegen, also wirklich eine Traumlage, wenn man dort ist. Man hat das ganze Bergpanorama vor sich. Es ist wirklich also ein Schmuckstück, kann man so sagen, auch wenn der Hof selbst schon etwas heruntergekommen ist und mittlerweile auch zur Hälfte abgerissen worden ist. Aber da werde ich auch noch ein Wort dazu später sagen, wie es dazu gekommen ist. Da ging auch nicht alles mit rechten Dingen zu. Jedenfalls, es ist eine interessante Lage, nicht nur für die Landwirtschaft, sondern möglicherweise auch für andere Nutzungen.
Ich habe irgendwie das Gefühl, das sagen wir bei jeder Folge. Bei jeder Folge sagen wir, es ist so ein wunderschönes Grünland-Stückchen Erde, jeder würde es haben. Und jetzt die Frage, was war wieder mal komisch an dem ganzen Geschäft?
Ja, es ist so viel Dubioses, dass ich gar nicht die Zeit habe, auf jeden Aspekt einzugehen. Es war wieder mal ein Fall, wo, wie gesagt, der Immobilieninvestor war und der hat es aus der Insolvenzmasse gekauft. Aber wie wir in anderen Folgen ja schon erörtert haben, braucht man für den Erwerb eines solchen landwirtschaftlichen Grünlandgrundstückes die Zustimmung der Grundverkehrskommission. Also damals war es jedenfalls noch die Grundverkehrskommission an der Bezirkshauptmannschaft Zell am See. Und es ist tatsächlich damals auch geprüft worden, es wurden auch Gutachten in Auftrag gegeben, wo angeschaut wurde, ist das, was da vorgebracht wird, plausibel? Und das ist einer der Knackpunkte, der am Schluss auch jetzt zu massiven Problemen geführt hat, rechtlicher Natur, weil die Behörde damals nicht ordentlich geprüft hat. Das ist dann wirklich dem Vorbesitzer mittlerweile zum Verhängnis geworden. Vielleicht fange ich so an. man hat damals Pläne eingereicht, es gab ein Betriebskonzept und es wurde ein Gutachten eines Amtssachverständigen beauftragt von der zuständigen Grundverkehrskommission.
Du meinst jetzt den Käufer, der das aus der Insolvenz außerkaufen
hat? Genau, betreffend den Käufer. Ja. Der hat einen Antrag gestellt an die Kommission, dass sie dieses Geschäft genehmigen sollte. Und es ist tatsächlich auch nicht in der ersten Sitzung durchgewunken worden. Also man hat sich das schon ja nicht wirklich genau, aber angeschaut. Und das ist sozusagen der Knackpunkt in dieser Geschichte, dass man die diversen Verdachtsmomente, die bereits damals offenkundig waren, nicht weiter verfolgt hat. Ich habe da ein Protokoll der Grundverkehrskommissionssitzung auch mitgebracht, weil es ganz interessant ist, wenn man sich anschaut, wie ist das damals noch abgehandelt worden. Das sind sozusagen vorgedruckte Blätter, wo nur mehr angekreuzt wird, wer ist anwesend, wer ist Käufer, wer ist Verkäufer, was ist Vertragsgegenstand. Und dann wird am Schluss nur angekreuzt, zugestimmt, zurückgestellt oder abgelehnt und dann werden Unterschriften gemacht. Und also eine Seite und auf der zweiten findet sich dann ein handschriftlicher Vermerk wieder mal, wo dazu geschrieben worden ist, ist Käufer LW? Fragezeichen, also LW wird wohl für Landwirt stehen. Also die Grundverkehrskommission hat damals offenbar sich schon die Frage gestellt, ist der Herr überhaupt ein Landwirt? Und es wurde eben dann.
Warte mal, jetzt muss ich, also da steht, da ist das, jetzt sehe ich es erst, da ist dieses Formular ausgefüllt und da steht handschriftlich die Frage drauf, ist der Käufer LW? Also es ist damals schon in Frage gestellt worden.
Genau. Und dann wurde ein Pfeil dazu gemacht, Stellungnahme, glaube ich, soll das heißen, LWASV, also landwirtschaftlicher Amtssachverständiger wird das heißen. Und es wurde dann tatsächlich ein Gutachten angefordert von einem Amtssachverständigen des Referats Agrarwirtschaft, Bodenschutz und Almen. Das war im September 2021 und der hat sich das dann näher angesehen. Und er schreibt dann unter Befund und Gutachten, die Familie G. ist gemäß Recherche in Handels- und Firmenregistern in den letzten Jahren in einer größeren Anzahl von überwiegend im Immobilienbereich tätigen Firmen tätig gewesen. Also gut, ein Mitarbeitsplus für schöne Formulierungen gibt es nicht, aber das ist in dem Fall vielleicht auch nicht so relevant. Zitat, Tätigkeitsbereich An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien und die Projektentwicklung. Zitat Ende. Diese Tätigkeiten wurden nach Auskunft bzw. Mitteilung des Rechtsanwalts Dr. So-und-so sukzessive aufgegeben, sodass keine Einkünfte daraus mehr erzielt werden. Mit 1.10.2019 bezieht Herr G. eine Alterspension. Inwieweit weitere Einkünfte, zum Beispiel aus Kapitalvermögen, Vermietung etc., bestehen, ist aus den vorgelegten Unterlagen auch mangels Vorlage von Einkommensteuerbescheiden nicht ersichtlich. Diesbezüglich kann ausschließlich auf die Auskünfte des Rechtsanwalts XY verwiesen werden. Dieser gibt an, dass Herr G. keine weiteren Einkünfte besitzt. Also bezieht müsste es eigentlich heißen. Aber gut. Also man hat damals schon festgestellt, und das war aktenkundig, der hat diverse Firmen, aber sein Rechtsanwalt behauptet, er bezieht nur eine Alterspension. Ich würde jetzt da auch keine ganz genauen Zahlen nennen, weil es irrelevant ist, aber es ist tatsächlich eine niedrige Pension, also unter 2.000 Euro.
Warum ist das für das Verfahren wichtig?
Das ist eine gute Frage, weil nach der damaligen Rechtslage im Grundverkehrsgesetz die Zustimmung nur dann erteilt werden konnte, wenn aus der neu zu gründenden Landwirtschaft, die quasi da erworben worden ist und die dann entwickelt werden sollte, ein wesentlicher Anteil des Familieneinkommens bestritten werden kann. Und deswegen war es relevant zu wissen, wie groß sind die sonstigen Einkünfte, nicht nur des Antragstellers, sondern der ganzen Familie. Also auch seine Frau hätte laut den Angaben und dem Betriebskonzept dann dort arbeiten sollen. Und sie wurden auch aufgefordert, Einkommensteuerbescheide vorzulegen, was aber nicht gemacht wurde. Also es gab dann nur eine Stellungnahme eines Steuerberaters, der geschrieben hat, ja, es gibt über die Pension hinaus keine weiteren Einkünfte. Allerdings war schon damals nicht klar, ob sich das nur auf die österreichischen Einkünfte bezieht oder auch auf die deutschen. Und bis zuletzt wurden wahrscheinlich aus gutem Grund für mehrere für das Verfahren relevante Einkommensteuerbescheide nicht vorgelegt. Darum liegt der Verdacht sehr nahe, dass es da aus den diversen Firmen und Beteiligungen, er hatte dort unterschiedliche Funktionen, war zum Teil Gesellschafter, zum Teil Geschäftsführer, aber es liegt der Verdacht nahe, dass entweder er oder auch seine Frau da sehr wohl noch Einkünfte bezogen haben und es hätte natürlich diese ganze Berechnung, ob sie einen wesentlichen Anteil ihres Familieneinkommens aus dieser Landwirtschaft beziehen können, auf den Kopf gestellt. Dann wäre sich das alles nicht mehr ausgegangen.
Ja, ich frage mich ja, wieso man in der Pension anfängt, neu nochmal anfangen will mit einer Landwirtschaft. Aber
das über diese persönlichen Motivationen kann ich maximal spekulieren. Ich weiß es nicht. Interessant ist, dass er Verbindungen nach Thüringen hat. Das war auch ein wesentlicher Aspekt auch dieser Geschichte, weil er schon zu Beginn angegeben hat, er hätte in Thüringen eine Landwirtschaft. Also das ist in Ostdeutschland und das ist in der Stadt Meiningen. Ich habe auch da viele Fotos bekommen, habe mir das auf Google Maps und so weiter angesehen. Da ging es um einen ehemaligen Schweinemastbetrieb der DDR und den hat er nach der Wende übernommen. Und es gibt da auch ein Schreiben, wo er behauptet, er hätte den nach der Wende auch noch weiter betrieben. Auch da, wie gesagt, gibt es hier eine schriftliche Erklärung, die da vorgelegt worden ist, wo behauptet wird, dass er die Bewirtschaftung dieses Schweinemastbetriebs auch für einige Jahre beibehalten hätte. Jetzt habe ich im Laufe dieser Recherchen versucht, mit vielen Personen zu sprechen und alle Aussagen, die ich bisher dazu gehört habe, waren, da hat es nach der Wende kein einziges Schwein mehr gegeben. Also das ist eine Brache, da stehen Baracken und der Herr G. wollte dort ein Ferienwohnungsprojekt entwickeln. Da gibt es auch in den dortigen Lokalzeitungen seit Jahren Berichte, wo er immer wieder Dinge versprochen hat und Bebauungsplanänderungen haben wollte und irgendwie große Fantasiegebäude aufgebaut hat, aber bis heute ist dort nichts gebaut worden. Es gibt dort weder Schweine noch Ferienhäuser, aber er hat dann damals argumentiert, deswegen ist er Landwirt, weil er hat dort diese Liegenschaft erworben. Wie gesagt, das hat sich dann auch als ja, maximal halb wahr herausgestellt, weil Landwirtschaft gab es dort nicht. Und was ebenfalls ganz interessant ist, es wurde dann eine Bestätigung vorgelegt eines Vereins dort, der mit Landwirtschaften zusammenarbeitet und in dieser Bestätigung wurde gesagt, ja, da gibt es eine aufrechte Landwirtschaft. Und da passieren auch mir immer wieder Déjà-vus. Wir wollten dann diese Bestätigung bekommen und die war dann verschwunden. Also es gab dann auch ein Schreiben der Staatsanwaltschaft, die da auch ermittelt hat in dieser Causa, wo geschrieben worden ist, diese Bestätigung ist irgendwie verschwunden. Dann haben wir uns auf die Suche gemacht, wo ist dieses Dokument? Ja, gab es natürlich wieder die Sorge, ist das auch wieder in irgendeinen Schredder reingelaufen und unwiederbringlich verloren, so wie das bei der Abramowitsch-Villa war, also dafür die Folge 1 anhören. Zum Glück ist es aber wieder aufgetaucht. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass dieser Verein überhaupt nicht befugt war, eine solche Bestätigung auszustellen, dass der Vereinsvorstand die damalige Geschäftsführerin auch nicht für im Verein befugt gehalten hat, dass sie so etwas ausstellt. Und was besonders kurios ist, dass diese Bestätigung für eine Firma ausgestellt worden ist, die schon seit Jahren stillgelegt wurde. Also die ist schon längst aus dem Unternehmensregister gestrichen worden. Also da hat man schon von Beginn an gemerkt, das ist alles dubios, das passt nicht wirklich zusammen.
Jetzt haben wir aber lauter Sachen, die komisch sind, die dubios sind, die nichts belegen, die fraglich sind und trotzdem ist einem das alles durchgegangen.
Ja, es ging zumindest damals alles gut. Wie gesagt, die Grundverkehrskommission hat in der ersten Sitzung gesagt, naja, wir brauchen da nur dieses Amtssachverständigengutachten, aus dem ich vorher vorgelesen habe. Da wurden diese Aspekte durchaus erwähnt, aber sozusagen als, Randbemerkung und unter der Annahme, dass diese Angaben stimmen, also es gibt keine weiteren Einkünfte, hat der Amtssachverständige berechnet, ja, das geht sich aus mit den Einkünften, wobei auch da, ich habe mir das nachher sehr genau angeschaut, wenn man sich die Angaben in diesem Betriebskonzept anschaut, dann muss man sagen, das kann sich hinten und vorne nicht ausgehen, weil da weder Ausgaben für irgendwelche Maschinen oder Betriebsmittel vorgesehen wurden. Dann wurde behauptet, das wird alles mit Eigenmitteln finanziert.
Der gleich ja eigentlich einmal, nicht hat.
Gleich einmal nach dem tatsächlichen Erwerb wurde ein Darlehen aufgenommen, ein relativ hohes. Also diese ganzen Angaben bei näherer Betrachtung eigentlich unwahr, muss man sagen. Also vieles davon hat einfach nicht gestimmt. Man hat es damals durchgewinkt, der Verkauf ist bewilligt worden, es ist im Grundbuch verbüchert worden und es haben dann eben die Vorbesitzer begonnen, dagegen zu prozessieren, auch am Zivilrechtsweg. Es gab dort dann auch eine polizeiliche Räumung, weil die dann nicht ausziehen wollten. Also es war eine riesendramatische Geschichte.
Also die Vorbesitzer wollten eigentlich nicht.
Genau, die haben dann gesagt, das, was der da abzieht, stimmt eigentlich nicht. Wir sind da getäuscht worden. Der ist kein Landwirt, der darf das eigentlich nicht kaufen. Und auch das Verhalten des Insolvenz, also des Masseverwalters wurde da kritisiert, weil der Verkauf ohne eine, ja, das wurde nirgends öffentlich inseriert, also man hat auch nicht nach anderen Bietern gesucht, die vielleicht einen höheren Preis bereit gewesen wären zu zahlen. Ja, also da gab es viele Unstimmigkeiten, das lässt sich nachher zum Teil nur mal schwer überprüfen. Jedenfalls haben sie versucht, ihren Hof wieder zurückzubekommen, weil sie gesagt haben, das war ungesetzlich. Und wie gesagt, in dieser Situation haben sie sich an mich gewandt, dass ich mir das näher anschaue. Habe dann Landtagsanfragen dazu gemacht, Akteneinsichten, habe das wirklich sehr genau studiert und wir sind dann eben auf viele, viele Punkte gestoßen, wo wir nachweisen konnten, dass die Angaben, die zuvor gemacht worden sind, unwahr waren. Und wir haben dann die Wiederaufnahme des Grundverkehrsverfahrens angeregt, weil ja mittlerweile eine neue Behörde auf Landesebene dafür zuständig war und ich habe da selbst eine sehr umfangreiche Eingabe gemacht, wo wir die ganzen Beweismittel auch dargestellt haben, wo ich nochmal auch versucht habe, diese ganzen Ungereimtheiten darzulegen. Waren mehrere Seiten, ich werde das jetzt sicher nicht im Detail vorlesen können. Und was aber wichtig war, ist, dass die neue zuständige Grundverkehrsbehörde das sehr ernst genommen hat. Also die haben das nicht vom Tisch gewischt, sondern die haben sich hingesetzt und das sehr genau studiert und haben dann mehrere Einvernahmen gemacht. Also der Herr G. wurde dann zu Verhören, ist vielleicht ein strenges Wort, geladen und wurde darum gebeten, er soll die Einkommensteuerbescheide vorlegen und. Und vieles hat er bis zuletzt nicht erbracht, obwohl er es zuerst auch wieder mehrfach versprochen hat, ja, wird geschickt und der Rechtsanwalt macht das, ist nie gekommen. Ja, und die Behörde hat am Schluss gesagt, also für uns gibt es auch den begründeten Verdacht, dass hier Täuschungshandlungen stattgefunden haben. Und sie haben dann am 14. Jänner 2025 einen sogenannten Wiederaufnahmebescheid erlassen. Der ist sehr umfangreich, also nur wesentlich umfangreicher als meine Eingabe damals, der hat nämlich 51 Seiten und da wurde wirklich minutiös aufgelistet, wo die unterschiedlichen Verdachtsmomente sind und man hat im Wesentlichen gesagt, was für das Verfahren relevant ist, ist diese Frage nach dem außerlandwirtschaftlichen Einkommen.
Aber wenn ich jetzt da 51 Seiten habe, wo sagt, 51 Seiten lang ist irgendwas halbschwindelig, wieso ist das nicht beim ersten Mal schon passiert?
Weil man diesen Verdachtsmomenten eben leider nicht nachgegangen ist.
Wollte, warum? Konnte.
Das entzieht sich unserer Kenntnis, ja, weil, so wie ich es vorher schon hergezeigt habe, diese Entscheidungen, das ist eine A4-Seite vorgedruckt, wo am Schluss nur mehr angekreuzt und unterschrieben wird. Da gibt es keine näheren Ausführungen, da wird nichts wiedergegeben, wie die Diskussion war, was geprüft worden ist, was die Erwägungsgründe der Behörde waren. Das wissen wir alles nicht.
Entscheidet die Behörde.
Entscheidet, wie gesagt, damals die Behörde auf der Bezirkshauptmannschaft. Mhm. Wie wir mittlerweile auch wissen, ist es ja bei zig Verfahren dort wirklich äußerst schleißig gelaufen. Es gibt einen vernichtenden Bericht des Landesrechnungshofs, der sich die Arbeit der Bezirkshauptmannschaft Zell am See und der dortigen Grundverkehrsbehörde angesehen hat. Und es gibt wenig Rechnungshofberichte, die ich gelesen habe, die dermaßen vernichtend waren, ja, weil sie festgestellt haben, das ist alles nicht ordentlich dokumentiert, es ist nicht mehr nachvollziehbar, warum diese Entscheidungen getroffen worden sind. In vielen Fällen offensichtlich falsche Entscheidungen, die so niemals getätigt werden hätten können. Und es ist leider auch in diesem Fall so, wir wissen es nicht, obwohl das in den Gutachten dokumentiert war und auch der Amtssachverständige darauf hingewiesen hat, hat sich die Behörde offenbar nicht mehr näher damit beschäftigt, sondern das zumindest dann im zweiten Anlauf durchgewinkt. Wie gesagt, die neue Behörde hat dann nach eingehender Prüfung festgestellt, dass es den dringenden Verdacht gibt, dass der Behörde wesentliche Unterlagen vorenthalten wurden, um ein zusätzliches außerlandwirtschaftliches Einkommen zu verheimlichen. Und damit gab es Grund zur Annahme, dass der ursprüngliche Bescheid, mit dem der Kauf des Hinterlehnguts genehmigt wurde, durch Fälschung einer Urkunde, falsches Zeugnis oder eine andere gerichtlich strafbare Handlung herbeigeführt oder sonst wie erschlichen worden ist. So hat es die Grundverkehrsbehörde gesehen, hat diesen Bescheid erlassen.
Und wie geht's dann weiter?
Der wurde natürlich bekämpft. Mhm. Ja, jeder Bescheid hat die Möglichkeit, dass es ein Rechtsmittel dagegen gibt. Und natürlich, der Antragsteller war wenig erfreut darüber, weil der hat da seit Jahren diese Liegenschaft jetzt schon erworben, wollte dort bauen.
Ja,
und
kurz
das darf ich vielleicht an
2021 oder was war das?
2021 hat er das erworben. Und wie gesagt, das war im Jänner 2025, mhm. Da waren 4 Jahre dazwischen. Es war dann im Jahr 2024 das nächste Dubiose. Ja, das war dazwischen, hat er begonnen, plötzlich den Hof abzureißen. Und er hat auch dafür du brauchst für einen Abriss eine Baubewilligung der Gemeinde. Mhm. Und er hat einfach die Bagger kommen lassen und die haben den halben Hof abgerissen, ohne dass er eine Baubewilligung hatte.
Und da war nie, also der hatte nie aktiv betrieben, den Hof?
Nein, hat er nicht. Also er hat, es gibt dort so eine Pferdekoppel, das hat er von externen bewirtschaften lassen. Selber hat er dort nie was gemacht. Wie gesagt, ist er Pensionist. Vielleicht ist auch noch anekdotisch, ja, für das, dass er angeblich ja kaum eine Pension gehabt hat, immer große Autos, so Audi Q8, 100.000 Euro Autos, mit denen er herumfährt. Das ist das, was quasi ein Pensionist mit weniger als 2.000 Euro normalerweise fährt. Ja. Also da gibt es schon noch viele Fragen, woher kommt dieses Geld? Oder sind das nicht irgendwie Sachbezüge von Firmen? Aber gut, ich bin nicht das Finanzamt, das müssen sich, glaube ich, andere ansehen, ob das steuerrechtlich alles in Ordnung ist. Er hat diesen Hof zur Hälfte abreißen lassen, dann ist die Gemeinde aufmarschiert und hat gesagt, mein lieber Freund, das geht nicht. Ja. Sie haben dann, das war dann auch eine lustige Geschichte, einen Blitzbescheid erlassen, weil sie haben ihm zuerst die Einstellung des Abrisses aufgetragen mit Bescheid und am selben Tag nur einen Abrissbescheid erlassen. Genau, die Gemeinde, weil sie gesagt haben, okay, jetzt hat der schon die Hälfte abgerissen, da ist Gefahr im Verzug, das schaut alles furchtbar aus.
Dann muss der Rest auch noch abgerissen werden.
Ist aber dann nicht passiert. Also man hat tatsächlich dann im Jahr 2024 die Hälfte abgerissen, die andere Hälfte stehen gelassen und seitdem steht es dort so. Also es schaut furchtbar aus. Es ist seitdem nichts passiert. Es ist aber
es gibt einen Abrissbescheid.
Den gäbe es jetzt. Also man könnte den Rest abreißen, hat aber dann auch nicht mehr gemacht. Er hat sich aber dafür seinen Hauptwohnsitz dann dort hingelegt, was auch kurios ist, weil meiner Meinung nach ist das keine meldefähige Adresse. Ja, nach Meldegesetz muss man dort einen Lebensmittelpunkt haben, wenn man mehr als 3 Tage sozusagen dort wohnhaft ist, in einem halb abgerissenen Haus, ja, das jetzt Monate in diesem Zustand verfällt. Ja, man kann es nicht anders sagen, kann natürlich niemand wohnen und wohnt er auch selber nicht. Ja. Also auch da muss man wieder sagen, das ist eine komplett dubiose Geschichte und vermutlich, ich habe die Gemeinde auch darauf hingewiesen, ein Vergehen nach dem Meldegesetz. Aber gut, das ist, glaube ich, das geringste Problem in dieser ganzen Causa.
Okay, also der Bescheid ist jetzt, wird bekämpft. Wie geht's weiter?
Ja, es hat dann gedauert einige Wochen und der Beschwerde gegen diesen Bescheid wurde dann vom Landesverwaltungsgericht leider stattgegeben. und zwar mit einer interessanten Begründung. Das Landesverwaltungsgericht hat geschrieben, und das kann ich vielleicht zitieren, begründet wurde die Aufhebung des Bescheids damit, dass, Zitat, der Erschleichungstatbestand mangels zumutbarer zusätzlicher fallbezogener unterlassener Ermittlungen der Zustimmungsbehörde bezüglich vom Beschwerdeführer verschwiegener Angaben nicht bejaht werden konnte. Das ist jetzt ein bisschen ein schwieriges Juristendeutsch.
Ja, was heißt das jetzt?
Das heißt, zusammengefasst, das Gericht hat gesagt, die Zustimmungsbehörde, also die Grundverkehrskommission, die das in erster Instanz damals 2021 positiv beschieden hat, die hätte damals angesichts dieser verschiedenen Verdachtsmomente weitere eben fallbezogene Ermittlungen machen müssen, die aber unterlassen wurden. Und das kann man jetzt nicht dem Herrn G. vorwerfen, dass die Behörde im ersten Verfahren nicht ordentlich ermittelt hat.
Also schaut's einmal weg, weil dann kann mir nichts mehr passieren.
Für ihn ist das natürlich super, weil er kann sagen, genau. Ich habe damals alles vorgelegt. Die Behörde hat mich nicht einmal einvernommen, sagt er zu Recht. Ja. Ich hätte ja angeboten, auch zu kommen. Man hat mich nicht einmal befragt, sondern man hat mir einen positiven Bescheid gegeben. Das kann man mir im Nachhinein nicht mehr vorwerfen. Und also da geht es um das Rechtsgut der Rechtssicherheit, jetzt formal gesprochen. Nämlich Gerichte sagen, naja, man muss Behördenentscheidungen, gerade wenn Bescheide erlassen werden, soweit auch schützen, und es kann nicht sein, dass man Jahre später dann mit irgendwelchen Einwänden daherkommt, vor allem wenn die für die zuerst entscheidende Behörde offensichtlich gewesen sein müssten. Und ja, in dem Fall, ich habe es eh vorher
was ja grundlegend irgendwo Sinn macht.
Ja, das aber, ja. Grundsätzlich ist das nachvollziehbar. In diesem Fall ist es halt wirklich bitter, weil mit dieser Entscheidung wenig Chance besteht, diese Gerichtsentscheidung rückgängig zu machen. Ich meine, die Schwester, die Frau Z, hat dann über ihre Rechtsanwältin jetzt noch wiederum ein Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts eingebracht. Das liegt jetzt beim Verfassungsgerichtshof. Schauen wir mal, was dort passiert.
Also wir sind jetzt Stand Frühling 25. Wie geht es jetzt weiter?
Ja, wie gesagt, das ist dieses höchstgerichtliche Verfahren jetzt anhängig. Werden wir sehen, wie das ausgeht. Es ist noch ein anderes Verfahren auch bei der Gemeinde anhängig, das vielleicht auch noch am Schluss als Fun Fact. Es gibt eine Garage auf dieser Liegenschaft, die ist offenbar umgebaut worden. Augenscheinlich macht es den Eindruck, als wäre das jetzt ein Wohnraum. Es wurde das Garagentor ausgebaut, es wurden Fenster eingebaut, es gibt einen Vollwärmeschutz. Ich war ja schon öfters dort, also nicht am Grundstück, aber mit Blick darauf, um mir das auch vor Ort anzusehen. Es macht den Eindruck, es wäre das jetzt ein Wohnraum, natürlich ohne, dass die Gemeinde da irgendwas bewilligt hätte. Da gibt es jetzt Erhebungen in diese Richtung.
Ja, er muss irgendwo wohnen, wenn das halbe Haus abgerissen ist.
Ja, er hat tatsächlich ein Wohnhaus in Tirol, also er ist wohnversorgt, da brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Was allerdings tatsächlich noch ein spannendes Dokument ist, das mir auch zugespielt wurde, das stammt zwar schon aus dem Jahr 2017, ist ein Anlassabschlussbericht der Staatsanwaltschaft Wien, wo um die Anordnung verschiedener Maßnahmen ersucht wird, nämlich Anordnung einer Durchsuchung von Orten und Gegenständen, Anordnung einer Sicherstellung und Anordnung einer Festnahme. Also die Staatsanwaltschaft Wien wollte den Herrn G. damals festnehmen lassen wegen Verdacht auf Untreue und schweren Betrug. Und interessant ist die Begründung für die Festnahmeanordnung, die da ersucht wurde, nämlich die Festnahme des Herrn G. scheint insbesondere wegen Fluchtgefahr, in Klammer Wohnsitz in Moldawien sowie Besitz eines moldawischen Reisepasses, Klammer zu, aber auch der Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr als unumgänglich. Jetzt weiß ich nicht, wie dieses Verfahren weitergegangen ist, ob er damals verhaftet worden ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Aber sollte es so sein, dass der Herr G. tatsächlich damals moldawischer Staatsbürger war, so wie es die Polizei in ihrem Vorhabensbericht schreibt, dann hätte er ex lege, also gesetzlich, die österreichische Staatsbürgerschaft verloren. Weil wenn man eine andere Staatsbürgerschaft annimmt, verliert man die österreichische. Und die moldawische Staatsbürgerschaft ist auch keine EU-Staatsbürgerschaft. Das heißt, er gilt dann als EU-Ausländer und dann gelten auch die Regeln des Ausländergrundverkehrs. Das heißt, dann hätte er dieses Grundstück sowieso nie erwerben dürfen. Und da werden wir jetzt natürlich auch nochmal näher hinschauen, ob er nicht aufgrund dieses Umstands ein größeres Problem hat. Also wir lassen auch in diesem Fall nicht locker.
Es bleibt spannend.
Allerdings.
Ja, zusammengefasst kann man also sagen, der Unternehmer G hat gegenüber der Grundverkehrskommission von Anfang an falsche Angaben gemacht. Diese hat dann aber trotz offensichtlicher Verdachtsmomente nicht weiter ermittelt, sondern das Grundverkehrsgeschäft durchgewunken. Und damit ist halt quasi der Immo-Investor unter Anführungsstrichen zum Bauern mutiert.
So würde ich das zusammenfassen. Das sind die traurigen Tatsachen. Und auch dieser Fall zeigt einmal mehr, wie wichtig ordentlich geführte und dokumentierte Behördenverfahren sind. Und dass es wichtig ist, deswegen öfters einen Blick unter den Teppich zu werfen, damit sich derartige Vorgänge hoffentlich nicht wiederholen.
Alles klar, dann vielen Dank, Simon. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Unterm Teppich, was in Salzburg niemand wissen soll. In der nächsten Folge bleiben wir beim Thema Landwirtschaft und da dreht sie alles um einen Fall, wo es um Baurecht und Tierschutz geht.
Ja, ich werde euch in dieser Folge dann von einem Horrorhof erzählen, auf dem unfassbare Zustände für die Tiere geherrscht haben. Abonniert unseren Podcast, um die weiteren Folgen nicht zu verpassen. Und wenn auch du Fälle kennst, die wir uns mal etwas genauer ansehen sollten, dann schreib mir per DM auf TikTok oder Instagram oder per Mail an simon.hofbauer@grüne.at.
Genau, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und danke fürs Hinsehen.
Das war Unterm Teppich, was in Salzburg niemand wissen soll. Der Investigativ-Podcast von Simon Heilig-Hofbauer, moderiert von Magdalena Mahler. Eine Produktion des Grünen Clubs im Salzburger Landtag.